Ich möchte mit euch gemeinsam heute mal über das Thema der Vorbilder sprechen. Wer von uns hat Vorbilder? Einmal Hand hoch, so. Vorbilder irgendwelche? Zwei Personen, toll. Okay, kommen wir weit. Ich hoffe doch, dass ihr alle Vorbilder habt. Ich habe auch mal so eine Aussage gehört, Menschen brauchen Vorbilder. Ganz besonders oft hört man dann so eine Aussage in Bezug auf junge Menschen, Jugendliche, ja, die sich charakterlich irgendwo noch in der Entwicklungsphase befinden. Kinder, Teenager, junge Menschen. Doch ich würde das ein bisschen ausweiten. Ich würde sagen, Vorbilder braucht man in jedem Alter. Egal wie alt ihr seid. Vorbilder braucht man immer. Denn Vorbilder sind es, die uns immer dazu bringen, immer wieder neue Ziele zu haben. Neue Ziele aufzeigen in unserem Leben. Daher sollte man meiner Meinung nach, sollten Menschen grundsätzlich immer Vorbilder haben. Egal welche. Und von Zeit zu Zeit auch neue Vorbilder sich auch definieren. Ja, also neu ausmachen, drüber nachdenken. Und das wirklich in jedem Alter. Und beim Lesen der Bibel vor allem, wir als Christen, als Menschen, die auch in die Gemeinde gehen, Menschen, die auch die Bibel lesen, da stoßen wir immer wieder auf Persönlichkeiten, die wir bestaunen, die wir toll finden, zu denen wir vielleicht auch ein Stück weit immer auch hochschauen, hochsehen und uns manchmal sogar insgeheim wünschen, so zu sein, wie sie oder zumindest manche ihre Eigenschaften haben. Ja, ich möchte so weise sein wie Salomo. Zum Beispiel. Ja, oder treu wie Josef. Oder so zielstrebig wie Jakob das war. Egal was es kostet. Einer der sogenannten Glaubenshelden in der Bibel ist ein junger Mann, der niemals alt wurde. Wer kann das sein? Ein junger Mann, der niemals alt wurde. Er wurde niemals alt, weil er natürlich gestorben ist, jung. Und das war Simson. Simson starb ganz jung. War eigentlich ein Jugendlicher. Und seine Geschichte möchte ich nun erzählen. Ich möchte seine ganze Geschichte erzählen. Das sind ganze 4 Kapitel. Also macht euch auf etwas gefasst. Ich werde es schnell machen. Die Geschichte wird uns in der Bibel, in dem Buch Richter erzählt, von Kapitel 13 bis 16. Bevor es noch Könige in Israel gab, da herrschten Richter über die Israeliten. Er hat Mose damals eingesetzt gehabt. Sie sollten das Volk führen. Es begab sich so zu den Jahren 1020, 1030 vor Christus. Also circa heute so vor 3000 Jahren ungefähr. Und bevor Simson überhaupt auf die Bühne des Geschehens tritt, hat das Volk Israel nun schon 13 Richter vor sich gehabt, die es geführt hatte. Und dazwischen, wo diese 13 Richter aktiv waren, da gab es immer wieder Unterdrückung. Unterdrückung von Völkern, zum Beispiel die Ammoniter oder die Philister, die immer wieder genannt werden in der Bibel. Die Philister selbst, sie lebten an der Mittelmeerküste. Und dort eben ganz nah in der Nähe der Israeliten und vor allem ganz nah am Stamme Juda und Dan. Die Philister waren bekannt als sehr, sehr tüchtige Krieger, die immer wieder über die Israeliten herfielen. Aus diesem Grund mussten die Israeliten Tributzahlungen an die Philister zahlen. Tributzahlungen ist so eine Art Unterwerfungssteuer. Also wir haben euch besiegt, ihr zahlt uns Steuern. Und die Geschichte beginnt mit den folgenden Worten. Ganz interessant. Wieder taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel. Deshalb ließ er zu, dass die Philister sie 40 Jahre lang unterdrückten. Ein schöner Anfang einer Geschichte. Die letzte große Herrschaft der Philister dauert nun schon 40 Jahre lang an. Und eine Frau, begegnet uns jetzt, deren Namen hier eigentlich gar nicht erwähnt wird. Und sie ist unfruchtbar. Das ist das Einzige, was wir von ihr wüssten. Eine Frau, die ist unfruchtbar. Eine sehr, sehr schwere Bürde für eine Frau in der Antike, die sie zu tragen hatte. Und ihr Mann kommt aus dem Stamme Dan her. Jakobs Nachkomme also und somit auch vom Volk Israel. Und seiner Frau begegnet ein Engel. Und dieser Engel verspricht ihr, dass sie schwanger wird und einen Sohn zur Welt bringt. Was für eine gute Nachricht für diese Frau. Und er gibt ihr eine Aufgabe, keinen Wein oder andere berauschende Getränke zu sich zu nehmen und auch nichts Unreines zu essen. Also sie persönlich. Denn ihr Kind, das sie bekommen wird, soll ein Gottgeweihter sein. Ein Nazirer wird hier genannt. Aber nicht nur von seiner Geburt an soll er ein Nazirer sein, sondern schon vom Mutterleib an. Ganz interessant und ungewöhnlich. Ungewöhnlich deshalb, weil der Eid des Nazireates in der Regel freiwillig gegeben wird. Ja, man kann es eigentlich gar nicht für jemanden entscheiden. Nun, was ist ein Nazirer? Wie die Bibel hier schon kurz sagt, Gottgeweihter. Das ist ein Gottgeweihter. Übersetzt mit Diener Gottes. Ein Nazirer nimmt keine berauschenden Lebensmittel zu sich, keine Traubenprodukte überhaupt, egal ob gegoren oder nicht, also darf auch keine Trauben essen, verpasst was, isst und fasst auch nichts Unreines an, besonders keine Kadaver, was nochmal wichtig ist später. Auch durfte er sich niemals die Haare schneiden. Das sind nur so ein paar Dinge, die ein Nazirer, worauf er achten musste. Doch in der Regel wird oder ist das Nazireat, also diese Eid, zeitlich begrenzt. Ja, das ist keine lebenslange Geschichte, sondern eben eine Sache, wo man zeitlich sich für etwas verpflichtet. Man weiht sich dem Nazireat zum Beispiel nach einer überstandenen schweren Krankheit oder nach einer erfolgreichen, sehr langen Reise. Das Weihen dauert meist mindestens 30 Tage lang. Ja, das Weihen des Nazireates. Und ursprünglich wurde es auch nur von Männern praktiziert. Später haben es auch dann die Frauen praktiziert, das Nazireat. Und beenden kann man diesen Eid, also des Nazireates, mit einem Opfer im Tempel. Und dann ist es auch vorbei und du hast keine Auflagen mehr. Du kannst dein ganz normales Leben weiterleben. In der Bibel finden wir jedoch drei Persönlichkeiten, drei lebenslange Nazireer. Das war einmal Simson, das war Samuel und Johannes der Täufer. Die kennen wir alle. No, zurück zur Geschichte nun. Nachdem der Engel nun zu dieser Frau kam und auch ein zweites Mal erschienen ist und ihr erklärt hat, wie sie den Jungen denn erziehen soll, sagt er ihnen, dass der Junge sie, also auch das ganze Volk, von den Philistern befreien wird. Eine Prophezeiung. Das war also seine Aufgabe. Das war seine klare Mission fürs Leben. Die Eltern bitten natürlich den Engel noch ein wenig zu bleiben, um mit ihnen zu essen. Aber er sagt nur, dass er nichts essen wird. So, Schluss, aus. Punkt. Sie fragen ihn nach seinem Namen und der Engel erwidert, dass er viel zu wunderbar ist, als dass er ihn einfach den Namen nennen könnte. Also auch ganz komische Engel an dieser Stelle. Aber sie danken Gott trotzdem mit einem Opfer. Und dann verschwand auf einmal der Engel mit dem Rauch des Opfers einfach in den Himmel. Der Mann bekommt es an dieser Stelle, also der Mann der Ehefrau, ja, also der bekommt es hier mit der Angst zu tun auf einmal und glaubt, sie müssen sterben, weil sie nun Gott gesehen haben. Seine Frau sagt aber, du beruhig dich, es ist Quatsch, was du erzählst hier. Wenn wir Angst haben müssten, dann wäre er gar nicht erst zu uns gekommen. Alles wird gut. Der Junge kommt zur Welt und er wächst heran. Und als er Jugendlicher wurde, da wird dann erzählt oder auch gesagt und erwähnt, da wurde er das erste Mal vom Geist Gottes erfasst. Als Jugendlicher, einige Zeit später, war Simson unterwegs in der Stadt Timna. Dort spazierte er. Er sah dort eine hübsche junge Frau. Nachdem er nach Hause kommt, erzählt das seinen Eltern und beauftragt sie, eine Hochzeit für ihn zu arrangieren. So schnell. Gibt es denn kein anderes Mädchen aus Israel? Muss es wirklich eine Philisterin sein? Fragen ihn seine Eltern. Aber Simson bleibt natürlich hartnäckig. Ja, ich will sie und keine andere. An dieser Stelle wird auch erwähnt, dass Gott hier irgendwie auch seine Hand im Spiel hatte, weil er ja den Philistern ja irgendwie schaden wollte. Nun, es ist wohl ein Puzzleteil eines größeren Plans. Simson bringt seine Eltern in diese Stadt, nach Timna. Und als er ein Stück auf dem Weg abseits des Weges lief, etwas weiter von seinen Eltern entfernt, dann steht auf einmal plötzlich ein junger Löwe vor ihm. Einfach gegenüber. Er bringt den Löwen, wird erzählt, mit bloßen Händen einfach um. Seine Eltern erzählt er aber davon nichts. Er besucht die Philisterin und in seinen Augen ist das genau die Richtige. Einige Zeit später reisten sie wieder nach Timna, um die Hochzeit selbst zu feiern. Vor der Stadt bog Simson wieder, aber vom Weg ein Stück ab, um nach dem toten Löwen zu schauen, den er vorher getötet hatte. Im Kadaver des Löwen entdeckte er einen Schwarm Bienen und eine Honigwabe. Die diente ihm dann später für ein Rätsel. Das Rätsel kennen wir dann ja. Als sie ankamen, gingen seine Eltern zu den Eltern der Braut und bereiteten dann die Hochzeit vor. Das war damals so die Sitte. Die Eltern der Braut sandten zum Simson aber 30 Junggesellen. Und sie feierten sozusagen eine Junggesellenparty, auf denen dann Simson diesen 30 Jungs ein Rätsel stellte. Und dieses Rätsel lautete: Von dem der frisst, bekam ich zu essen, und der Starke gab mir Süßes. Für die Lösung des Rätsels war ein Preis von 30 Festtagsgewändern angesetzt. Das wollten sie natürlich haben. Und interessant ist, dass sie herausfinden wollten, wie die Lösung ist. Sie konnten es nach 3 Tagen immer noch nicht erraten und drohten dann seiner Frau, weil sie kommen ja irgendwie aus einer Stadt, aus einem Volk, ja. Sie drohten seiner Frau und sie solle irgendwie die Lösung herausbekommen. Seine Braut klagte, er würde sie nicht lieben, wenn er Geheimnisse vor ihr hat, wenn er sie nicht sagen würde. Sie weinte und klagte und ging ihm so lange auf die Nerven, bis der Arme es dann irgendwann doch erzählen musste. Er hatte keine Möglichkeit, keinen Ausweg. Und so verlor leider aber Simson die Wette. Und weil er die Wette verlor, musste er natürlich diese 30 Festtagsgewänder irgendwie besorgen. Was tat er? Er ging in eine Stadt mit dem Namen Aschkelon. Er tötete dafür 30 Philister und gab den Preis dann den Junggesellen. Wütend ging er natürlich weg. Er ging nach Hause zu seinen Eltern. Die Feier war an dieser Stelle erst einmal vorbei. Obwohl jung vermählt, wollte er wahrscheinlich seine Frau erstmal nicht sehen. Ja, er ging zurück nach Hause. Zur Erntezeit wollte aber Simson seine Frau besuchen. Wie viel Zeit jetzt vergangen ist, ist etwas unklar, wird nicht ganz berichtet. Aber vielleicht waren es ein paar Wochen, vielleicht ein Monat. Er brachte als Geschenk einen Ziegenbock für ihre Eltern mit. Das war damals auch so Sitte. Doch interessant ist, dass seine Eltern ihre Tochter schon an einen der Junggesellen vermählt hatten, zur Frau gegeben hatten. Der Vater wollte Simson dann eine seiner jüngeren Töchter andrehen, von wegen so, die sind viel hübscher als seine Frau. Aber das hat dem Sensor nicht gefallen. Er wurde ziemlich wütend. Er fing 300 Füchse ein. Er band jeweils zwei Füchse zusammen mit einer Fackel an den Schwänzen zusammen und ließ sie dann raus auf die Felder laufen. Und das Feuer zerstörte natürlich die ganzen Felder der Philister, was ein sehr, sehr großer Verlust für die Philister war. Und nachdem die Philister dann erfahren hatten, dass der Vater der Braut Simsons Frau weggenommen hatte, wurden auch die Philister über den Vater wütend, weil wegen ihm jetzt die ganze Ernte gelitten hat. Und was machten sie? Das eigene Volk verbrannte den Vater mit seinem Haus und mit seinen Töchtern und alle, die dort lebten. Etwas grausam. Aber Simson rächt sich. Es war natürlich ein schwerer Verlust für ihn. Simson rächt sich an den Philistern, er verprügelt alle, die er sieht, und verschwindet dann für eine Zeit lang im Berg Etam in eine Höhle, versteckt sich dort in einen Felsen. Wahrscheinlich trauert er. Die Philister reagierten aber erneut, indem sie diesmal aber mit einem ganzen Heer ins Gebiet von Juda einmarschierten und ihr Lager aufschlugen. Die Juden, die natürlich dort vor Ort lebten, fragten sich, wieso sie gegen sie in den Krieg treten wollen. Sie waren erst einmal total überfragt. Aber die Philister, sie brauchten ja nur Simson. Und sie sagten ihnen, gib uns den Simson und es wird nichts passieren. Und so, mit seinem Einverständnis, mit Simsons Einverständnis, wurde er übergeben, gefesselt an die Philister von seinem eigenen Volk, von den Juden. Und dann, als sie ihn gefesselt da sahen, erhoben sie ihr Kriegsgeschrei. Und dann berichtet die Bibel erneut, dass er vom Geist Gottes ergriffen wird. Die Stricke an seinen Händen fallen einfach ab, als wären es kleine Nähte gewesen. Er fand einen Eselskinnbacken und brachte damit 1000 Krieger um. Einfach so, weil er es konnte. Und interessant ist das Gespräch mit Gott danach. Er bekam nämlich Durst und sagt Gott dann, ich kämpfe hier für dich und du lässt mich verdursten. Hättest mir eine Cola vorbereiten können oder so, ne? Interessant ist, dass Gott sich darauf einlässt. Da ließ Gott eine Quelle hervorgehen, die später den Namen Quelle des Rufenden erhielt und noch viele Jahrhunderte existierte. Sehr interessant. Simson hatte eine Schwäche für Frauen, für hübsche Frauen. Eines Tages kam er in die Stadt Gaza. Er sah dort eine Prostituierte, ging zu ihr nach Hause. Das spricht sich natürlich sehr schnell herum. Und das hat es auch letztendlich. Man umstellte das Haus und wollte es dann im Morgengrauen stürmen. Doch Simson schlief gar nicht so lange. Er schlief nur bis Mitternacht, nicht bis Morgengrauen. Er ging aus dem Haus heraus zum Stadttor, zog mit seiner gewaltigen Kraft das ganze Stadttor samt den Pfosten und allen Querbalken aus der Erde einfach heraus, verschleppte dieses massive Tor auf den Gipfel des nahegelegenen Berges. Einfach so. Hatte nichts zu tun. Hatte ich schon erwähnt, dass er eine Schwäche für Frauen hatte, für Hübsche? Einige Zeit später nämlich verliebte er sich wieder in eine hübsche Frau. Diese hieß Delila, das erste Mal wird der Name genannt. Delila heißt übersetzt die Kleine, die Schwache. Sehr interessant, so rein bildlich gesehen, ja. Simson, der übermäßig starke Mann, irgendwie so gefühlt ist, Superman, ne? Mit Kräften wie kein anderer. Und hier haben wir Delila, die Kleine, die Schwache. Sie war eine Philisterin. Auch diesmal erfuhren das die Philister sehr, sehr schnell. Und das spricht sich nämlich schnell herum. Sie machten Delila ein sehr, sehr gutes Angebot. Sie wollten Sie sollte herausfinden, wie Simson zu schnappen wäre. Sie haben ihr sehr viel Geld versprochen. Wie hätte es anders kommen können? Auch diese Frau machte dem Simson Vorwürfe. Du liebst mich nicht, wenn doch, beweise es mir. Ja. Er gab ihr ganze 3 verschiedene Möglichkeiten, ihn zu besiegen, die allesamt von ihr auch ausprobiert wurden. Aber doch war keines davon die Wahrheit. Jedoch kam er mit diesen falschen Antworten der Wahrheit immer näher und immer näher. Und wieder sagte Selila, du belügst mich, du liebst mich nicht wirklich und so weiter. Irgendwann konnte er auch da nicht mehr standhaft bleiben und erzählte ihr dann letztendlich die Wahrheit. Schneide meine Haare ab und ich bin hilflos. Gesagt, getan, noch am gleichen Abend. Simson wurde so von den Philistern überwältigt und gleich wurden ihm die Augen ausgebrannt. So fand er sich gefangen wieder in einem Kerker, beim Mahlen in einer Mühle. Anscheinend verging einiges an Zeit, denn es wird berichtet, seine Haare begannen wieder an nachzuwachsen. Die Philister konnten da natürlich ihrem Gott, dem Dagon, nicht genug danken und so organisierten sie ein großes Fest, in dem sie den Sieg über Simson feiern werden. Und an diesem Fest sollte auch Simson anwesend sein. Er sollte das ganze Volk durch Spiele amüsieren. Als er von einem Jungen zum Tempel von Dagon herangeführt wird, gehen sie an den Pfosten vorbei, am Pfosten des Gebäudes, und da bittet er Gott das letzte Mal um Kraft, damit er sich dafür rächen könnte, und jetzt kommt, dass sie ihm die Augen ausgestochen haben. Gerade das Organ, das ihn erst überhaupt in diese Lage gebracht hat. Wenn man drüber nachdenkt. Aber interessant ist auch hier wieder, Gott erhört sein Gebet. Er tötet an diesem Tag 3000 Philister mit seinem eigenen Tod. Mehr als zu seiner Lebzeiten. Seine Familie kam, nahm seine Leiche, vergrub sie in Familiengrab. Und der letzte Text der Geschichte Simsons lautet, 20 Jahre lang hatte Simson das Volk Israel geführt. Ende der Geschichte. Die Moral der Geschichte. Wie er das Volk geführt hat, weiß ich nicht. Er wurde 20 Jahre alt, das wissen wir. Und beim Lesen dieser Geschichte stellt sich eine Frage, was lernen wir daraus? Was lernen wir aus dem Leben Simsons? Jetzt könnte man anfangen. Simson war stark und in mancher Hinsicht auch doof. Vielleicht ist das wieder so ein Klischee. Simson war sehr, sehr selbstsicher. Von seiner Persönlichkeit her. Und das kann man ihm gar nicht übel nehmen. Erst recht nicht, wenn du stärker bist als alle zusammengenommen. Simson hatte eine Schwäche, ja. Das waren seine Augen. Sie machten ihm nur Probleme, denn hübsche Frauen gab es überall, somit gab es auch überall Probleme. Wer weiß, vielleicht war Simson von seiner Persönlichkeit her auch etwas arrogant. Jetzt könnte man spekulieren. Vielleicht war er eingebildet. Weiß ich nicht. Aber interessant ist, was wir wissen, Simson hatte eine Mission, die seinen Eltern schon prophezeit wurde. Und interessant ist auch, dass so komisch sein Leben auch verlaufen ist, wir eigentlich nur Fehltritte gefühlt sehen, dass er diese Mission wohl auch erfüllt hat. Er hat sie erfüllt. Er sollte sein Volk von den Philistern befreien. Und ich glaube, mit seinem Leben hat er einen großen Baustein hinzugefügt. Jedes Mal, interessant zu erwähnen, so eine kleine Nebensache, jedes Mal, wenn er vom Geist Gottes erfüllt wurde, da bekam er Kräfte, brachte irgendwen um, Ja, den Löwen, die 1000 Philister am Bach, die 3000 Philister im Tempel. Viele Menschen hat er auf dem Gewissen. Man könnte sagen, Simson war unmöglich. Und trotzdem wurde er zum Glaubenshelden ernannt. Denn wenn wir die Bibel lesen, ganz besonders den Hebräerbrief in Kapitel 11, dort steht er auf einer Stufe mit allen anderen Glaubenshelden. Mit Abel, mit Henoch, mit Noah, mit Abraham, mit Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Gideon, Barak, David, Samuel, all die Propheten und schließlich wird auch noch Simson genannt. Er gehört zu den Glaubenshelden aus Hebräer 11. Warum in aller Welt? Ich könnte jetzt noch ein paar andere Namen nennen, die wären wahrscheinlich besser da. Was hat er Gutes getan, als nur Menschen umzubringen? Und darüber kann man sich natürlich den Kopf zerbrechen. Das tue ich auch manchmal, wenn ich über die Geschichte Simsons nachdenke. Und andererseits kommt mir eine andere Frage. Ist das überhaupt meine Aufgabe? Zu fragen, was Simson Gutes getan hat und womit er sich den Titel Glaubensheld verdient hat? Ist das wirklich unsere Aufgabe? Sicherlich lernen wir sehr viel aus seinem Leben. Ja, wir können ja auch aus seinen Fehlern lernen. Ja? Er war ein gutes Negativbeispiel. Ganz nach dem Motto, so macht man's nicht. Aber es war ja auch nicht alles schlecht, was er getan hat. Interessant ist, Ellen White schreibt, und auch die Bibel schreibt das Gleiche, auch in Hebräer Kapitel 11, dass Simson neben vielen anderen Glaubenshelden einen starken Glauben an Gott und hohes Vertrauen an ihn hatte. Vielleicht konnte er nur deshalb so mit Gott sprechen. Ja, Gott, hey, ich habe Durst. Wieso gibst du mir nichts zu trinken? Ich mache hier gerade was für dich. Gib mir Kraft, dann haue ich den ganzen Tempel hier um. Ich weiß nicht, alle seine Gebete wurden aber erhört, die wir kennen aus seiner Geschichte. Ich denke schon, dass er ein starkes Gottvertrauen hatte. Heißt natürlich nicht, dass er ideal war in allen seinen Taten. Aber wer ist das schon? Aber wie sonst hätte er mit solch einer Entschlossenheit überhaupt zu Gott beten können? Und Gott hat wirklich jedes seiner Gebete erhört. Aber ich möchte euch und uns auch zu etwas auffordern. Bei biblischen Geschichten nicht darauf zu schauen, was wir von der Person lernen können. Nicht, was hat er oder sie Gutes oder auch Falsches getan. Wir müssen eine ganz andere Frage stellen. Was lerne ich über Gott in dieser Geschichte? Wie offenbart sich Gott hier? Und ich glaube, da gibt es einiges zu lernen. Und wenn wir jetzt anfangen würden, würden wir ganz vieles finden. Ich habe mir nur ein paar Sachen notiert, nur 7 Punkte. Das erste, Gott ist dem Menschen treu. Auch wenn der Mensch ihm untreu ist. Ich glaube nicht, dass Simson in jeder Lebenslage Gott treu gewesen ist. Aber Gott war ihm treu. Gott hat Simson niemals seine Kraft genommen. Auch wenn er sie falsch eingesetzt hat, hat er sie niemals genommen. Seine Kraft hat er sich selbst genommen. Das war seine Entscheidung. Zweitens, Gott erhört Gebete. Simson hatte Durst und wurde mit Wasser versorgt. Simson wollte sich im Tempel rächen. Auch das hat ihm Gott einfach so ermöglicht. Drittens, Gott tut Wunder. Allein die ganze Geschichte von Simson ist ein Wunder. Er hat einen super starken Mann geschaffen. Passiert ja auch nicht alle Tage. So, ne? Viertens, nicht alle Menschen, die Gott auserwählt, machen auch immer alles richtig. Die Menschen, die Gott auserwählt, um ein Ziel zu erreichen, sind nicht alle perfekt. Der Mensch wählt sich selbst seinen Weg. Und das darf er auch. Und Gott bestraft den Menschen ja auch nicht immer gleich sofort. Meistens bestraft sie, wenn, dann das Leben selbst. Ein fünfter Gedanke, vielleicht etwas weiter gedacht. Gott arbeitet mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten zusammen, um ein größeres, höheres Ziel zu erreichen. Simson war ja auch nur einer von 16 Philistern insgesamt, die das Volk geführt hat. Und ich glaube, er unterschied sich auch sehr, sehr stark von vielen anderen Persönlichkeiten. Alle waren unterschiedlich in Charakter, in Fähigkeiten und in Begabungen. Und trotzdem führt Gott sein Volk mit all diesen Menschen. Er kann jeden benutzen und nutzen. Ein sechster Gedanke ist, Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Mit seinem Volk meine ich die Gläubigen. Jeden Menschen, der an Gott glaubt, lässt er nicht im Stich. Er befreit sie. Und das sehen wir auch im Verlauf der ganzen Geschichte immer wieder. Gott möchte auch der Gott der Befreier sein, der hinter seinem Volk steht, dem Volk auch treu ist, obwohl das Volk ihm gegenüber so gut wie nie treu war. Ganz, ganz selten. Und ein letzter und siebter Gedanke. Gott liebt sein Volk. Er liebt den Menschen überhaupt und besonders Menschen, die sich auch zu ihnen bekennen. Ja, er steht zu ihnen. Und das sind nur ein paar Gedanken, sicherlich noch viel, viel mehr. Und das lerne ich über Gott in der Geschichte von Simson. Aber noch etwas. Jeden von uns möchte Gott gebrauchen. Mich genauso wie dich. Jeden von uns möchte Gott gebrauchen. Ich bin mir sicher, dass Gott für jeden auch eine Aufgabe hat. Eine Vision hat, die er oder sie erfüllen kann. Die Wahl bleibt natürlich immer bei mir. Gott kommt niemals an und sagt so, ich möchte, dass du das machst und wenn du das nicht machst, dann hast du ein Problem oder so. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass Gott mit jedem von uns ein höheres Ziel auch erreichen kann. Und wir dürfen ihn schon fragen, was ist so deine Vision für mich? Was ist so dein Gedanke für mein Leben? Was würde es vielleicht noch sinnerfüllterer machen? Aber Gott ist auf jeden Fall treu. Er hält zu uns, er verlässt uns nicht. Auch wenn wir uns nicht immer für ihn entscheiden. Und das Gute ist, Gott kämpft um uns. Du und ich auch, wir sind im Leben ganz oft wie Simson, von unserem Verhalten her. Mal Gott ganz, ganz nah, mal ganz weit weg von ihm, ganz fern. Mal dort, wo alles gut funktioniert und dann in den Situationen, wo wir vielleicht auch von Gott nichts wissen wollen. Vor allem dann in den Situationen, wo wir uns für Dinge einfach falsch entscheiden, wo wir ganz bewusst vielleicht auch sündigen, wo wir gegen ihn gehen, wo wir vielleicht auch aus Eigennutz handeln. Trotzdem lässt uns da Gott nicht alleine. Auch wenn wir mal seine Gebote nicht beachten. Und vielleicht ist auch Simson hier auch so ein gutes Spiegelbild für uns, wo wir uns auch wiederfinden können. Und deshalb, ich lade uns alle ein, dass wir uns diese Frage stellen, dass wir Gott auch danach fragen, was seine Vision ist für mein Leben. Was ist seine Vision für meine Familie und meine Beziehungen, die ich lebe? Was ist sein Gedanke für meine berufliche Zukunft? Was ist seine Vision auch für uns als Gemeinde? Wo möchte Gott uns in 5 Jahren haben? Wo möchte er uns in 10 Jahren sehen? Auch da mal nachzufragen. Frag nach und lass ihn sprechen. Lass ihn antworten. Aber dann, und das ist ganz wichtig, dann reagier auch drauf. Tu nicht so, als hättest du nichts gehört. Nur weil es dir nicht passt. Zweifle nicht. Auch wenn Zweifel oft kommen. Zweifle nicht. Halt fest. Und selbst wenn sie dann da sind, ist es auch gar kein Problem. Berät diese Zweifel mit Gott. Setze es um. Setze, wenn du dann eine Antwort bekommen hast, setze sie auch um. Wenn du überzeugt bist, dass das der Weg ist, den Gott für dich auch vorbereitet hat. Gott möchte nicht nur mit uns leben, sondern er möchte uns auch seine Vision zeigen, offenbaren. Er möchte auch zeigen, wo er uns auch sieht. Deshalb lade ich jeden ein, dass wir uns darauf einlassen. Dass wir auch ehrlich nachfragen, aber auch dann ehrlich mit der Antwort Gottes umgehen. Und dabei wünsche ich uns allen aber auch ganz viel Mut. Und ich glaube, Mut braucht es manchmal, um dann auch wirklich aktiv zu werden und etwas umzusetzen. Ganz viel Mut und ganz viel Entschlossenheit. Das wünsche ich uns. Amen.